Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Medikamente bei Frauen oft mehr Nebenwirkungen haben? Mit dieser Frage herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Genau, es geht wirklich um den Fakt, dass zum Beispiel auch bei einer Frau ein Herzinfarkt oft erst Stunden zu spät erkannt wird. Und die Antwort ist so simpel wie erschreckend. Unsere Medizin wurde über Jahrzehnte von Männern für Männer entwickelt. Wir sprechen heute über den sogenannten Gender Health Gap. Und es geht um die Lücke in der Forschung, in der Diagnose und in der Therapie. Und wir besprechen das mit einer Frau, die den Finger direkt in die Wunde legt. Das finde ich richtig gut, denn sie ist Medizinerin, Aktivistin und eine Kämpferin für medizinische Gerechtigkeit. Herzlich willkommen, Sri Manivannan. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Also es ist wirklich auch für mich ein absolutes Herzensthema, denn es zieht sich eben durch so viele Bereiche, muss man sagen. Aber Sri, sag doch mal, wer ist denn dieser 75 Kilo schwere Mann, nach dem fast alle Lehrbücher geschrieben sind? Und warum ist der für eine, sagen wir mal, 60 Kilo schwere Frau gefährlich?
Dieser 75 Kilo Mann steht eigentlich für ein riesiges Problem in der Medizin, weil der männliche Körper lange die Norm war und viele Studien, Dosierungen und Lehrbücher halt, wie du schon gesagt hast, an diesen Durchschnittskörper ausgerichtet waren. Und dadurch wurden dann Frauen oft einfach nicht mitgemeint. So nach dem Motto, wird schon passen. Aber genau das kann halt gefährlich sein. Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel, das ist Zolpidem, das ist ein Schlafmittel. Und das wurde lange sehr ähnlich dosiert bei Männern und Frauen. Ich glaube ungefähr 10 Milligramm. Und was dabei aber nicht bekannt war, das Medikament wirkt bei Frauen anders als bei Männern. Frauen bauen diesen Wirkstoff zum Beispiel langsamer ab als Männer. Und deshalb wirkt das Schlafmittel nach der Einnahme am Abend oft bis in den nächsten Tag. Und nachdem man häufiger Autounfälle beobachtet hatte, also Wissenschaftler haben dann gemerkt, okay, Frauen unter Zolpidem verursachen häufiger Autounfälle, wurde das Medikament dann erstmal vom Markt genommen und hat Studien gemacht und gemerkt, okay, die Frauen rauchen eine niedrige Dosis. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum um die 70% der fast 2 Millionen Medikamentenabhängigen in Deutschland weiblich sind. Weil viele Abhängigkeiten werden ja durch Schicksalsschläge ausgelöst. Und dann bekommen die meisten von Ärztinnen und Ärzte halt Antidepressiva, Beruhigungs- und Schlafmittel verschrieben. Aber die werden dann halt nicht unbedingt rechtzeitig abgesetzt. Und da hat man halt beobachtet, dass Frauen dabei 2 bis 3 Mal so häufig Psychopharmaka verschrieben bekommen haben wie Männer.
Und dann auch aufgrund so einer eigentlich Falschdosierung letztlich das zu lange nehmen, oder wie?
Ja, beides. Das spielt alles eine Rolle, ne? Man muss ja auf die Dosis achten, aber auch wie lange und so weiter, je nachdem, wie häufig sie das brauchen. Ne?
Wir haben es ja anfangs jetzt gesagt, du hast es ja auch nochmal bestätigt irgendwie. Aber warum ist denn das tatsächlich so, dass Frauen jahrelang jahrzehntelang, muss man sagen, aus klinischen Studien ausgeschlossen werden? Ich meine, am Endeffekt, die Bevölkerung besteht seit eh und je aus 50% Frauen. Warum ist das so?
Also da gibt es mehrere Gründe. Ein Skandal war ja der Contergan-Skandal. Ich weiß nicht, ob du was davon mitbekommen hast in den frühen 1960er Jahren. Da wurde schwangeren Frauen ein Schlaf- und Beruhigungsmittel gegeben wegen der Morgenübelkeit. Und dadurch kamen ungefähr 10.000 Kinder mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Ich glaube, die Hälfte davon sind in den ersten Jahren verstorben. Und das war halt ein riesiger Schock und Skandal. Und die Lehre daraus war leider nicht, wir müssen Frauenkörper, Schwangerschaft und weibliche Biologie einfach besser erforschen, sondern eher, okay, wir halten die Frauen lieber aus den Studien raus. Und dadurch hat man Frauen vor allem im wehrfähigen Alter ausgeschlossen, aus Angst vor den Schäden an Eizellen, Schwangerschaften und natürlich auch juristischer Verantwortung. Deshalb wurde dann der weibliche Körper plötzlich als zu riskant, zu hormonell, zu schwankend und zu schwer kontrollierbar gesehen. Und das spielte eine große Rolle.
Auf der anderen Seite kritisierst du heute ja auch oft, dass Frauengesundheit dann auch meist nur auf die weiblichen Geschlechtsorgane beschränkt ist.
Ja, Ich finde, da liegt ein riesiges Missverständnis vor, weil Frauengesundheit oft so behandelt wird, als ging es nur um die Fortpflanzung. Mhm. Überwiegend ist das der Fokus. Der Zyklus zum Beispiel wurde auch nur gesehen, dass er dafür da ist, um schwanger zu werden oder eben auch nicht. Dabei hat der Zyklus einen enormen Einfluss auf unseren Körper. Auf Stress, Energie, Hormone, Schlaf, Schmerzen, Migräne, Entzündung oder Stress. Und das beachtet man irgendwie viel zu wenig. Und ich finde, es ist tatsächlich auch belegt, dass das miteinander zusammenhängt. Und wenn wir halt den Zyklus ignorieren, verlieren wir also auch ganz wichtige Informationen. Deshalb habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass man unseren Zyklus als fünftes Vitalzeichen betrachten sollte, neben Körpertemperatur, Atemfrequenz und so weiter, um einfach das besser einzuordnen, was die Frauen zum Beispiel haben, was der weibliche Körper dazu geführt hat, dass er gerade so empfindet. Super wichtig ist ja auch zum Beispiel das Immunsystem. Man sagt ja, Frauen haben im Durchschnitt oft eine stärkere Immunantwort. Das hat unter anderem mit dem X-Chromosom zu tun und auch mit dem Östrogen. Die Männer haben ja nur ein X-Chromosom, XY, wir Frauen XX. Und bei Männern liegt ja überwiegend Testosteron vor. Dadurch, dass wir halt das haben, also X-Chromosom und Östrogen, kann das dazu führen, dass wir Infekte ein paar Tage vorher schneller überstehen. Und das hat auch eine Kehrseite, weil das Immunsystem kann teilweise so gut arbeiten, dass es sogar körpereigenes Gewebe angreifen kann. Und deshalb sind sehr viele Frauen, also die meisten, die an Autoimmunerkrankungen erkranken, sind meistens Frauen. Wenn man das alles nicht so mit berücksichtigt, wenn man da nicht geschlechtsspezifisch vorgeht und forscht, dann weiß man das halt nicht.
Hm. Jetzt gibt es ja aber schon so ein paar Erkenntnisse, die du ja auch hier teilst. Wie kommt das? Also vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie die Entwicklung oder wo die Entwicklung gerade steht, was diesen Gender Health Gap angeht.
Zum Beispiel sind ja sehr viele darauf sensibilisiert, dass Herzinfarkt sich anders zeigt bei Frauen.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen kann, dass es schon Allgemeinbildung ist, weil ich tatsächlich noch Frauen getroffen habe, die das nicht wussten. Aber zum Beispiel kennen wir ja alle dieses männliche Lehrbuchbild. Das ist Brustschmerzen, linker Arm, strahlt der Schmerz aus und die haben so Todesangst und fassen sich ja hier an der Brust und brechen zusammen. So, und natürlich können Frauen auch Brustschmerzen haben. Aber wir hatten zum Beispiel eine Patientin in der Notaufnahme, die hatte Nackenschmerzen. Und sie hat davon berichtet, dass sie erstmal bei ihrem Orthopäden war und er ihr immer Schmerzmedikamente gegeben hat. Dann lief sie tagelang rum, dann war sie beim Hausarzt und er hat ihr auch wieder Schmerzmedikamente gegeben und wieder zum Orthopäden verwiesen. Und irgendwann waren die Schmerzen so stark, dass sie dann zu uns in die Notaufnahme kam. Und die wurde dann halt, da wurde halt ein EKG gemacht und Herzenzyme und so entnommen. Sie wurde erstmal operiert und dann kam sie auf Intensiv. Ich weiß nicht, ob sie überlebt hat. Aber das ist der Alltag. Das passiert leider noch viel zu häufig. Und was ich damit sagen will, bei Frauen kann es subtiler sein. Die haben dann zum Beispiel natürlich Atemnot, die können aber Übelkeit und Erbrechen haben. Die können Schmerzen im Rücken haben, zwischen den Schulterblättern. Die können Schmerzen im Kiefer oder auch natürlich im Nacken und eine extrem bleierne Erschöpfung spüren. Und das ist anders als wie bei den Männern. Und natürlich ist es toll, dass das jetzt mehr Awareness hat. Frauen wissen, okay, das kann also Herzinfarktsymptome sein. Das Problem ist aber auch, dass Frauen schon jahrhundertelang eingeredet wurde, dass die meisten Beschwerden, die sie haben, normal sind. So, und das müssen wir rausprügeln, tatsächlich. Und das wird wahrscheinlich wieder ein paar Jahrhunderte dauern. Aber mir geht es darum, die ganze Awareness bringt uns nichts, wenn Frauen oder Menschen sich selbst nicht ernst nehmen. Und ich finde da, die müssen auch den Mut haben. Die müssen sich auch denken, okay, ich habe jetzt gerade Übelkeit, Erbrechen. Meistens fängt man an, das zu relativieren und sagt, okay, ich habe wahrscheinlich was Schlechtes gegessen. So, aber man weiß, dass es mit Herzinfarkt zu tun haben kann. Aber man geht eher auf diese, ne, man geht auf die andere Lösung und sucht sich vielleicht nicht Hilfe. Und das ist halt total gefährlich. Das heißt, wir brauchen neben Aufmerksamkeit natürlich auch, müssen wir diese gesellschaftlichen Strukturen aufzeigen, um zu sagen, okay, wir neigen dazu, alles zu relativieren, weil uns alles schon immer klein geredet wurde.
Auf der anderen Seite kann ja auch sein, oder würde ich das jetzt vielleicht auch erstmal empfinden, ne, dass es ja auch schwierig ist, dadurch, dass die Symptome nicht so klar sind, dass man nicht auch sofort in so eine Panik gerät als Frau, ne? Weil erstens man ja auch nicht weiß, okay, wo muss ich denn da jetzt hin, dass jemand das auch wirklich richtig identifizieren kann und eben nicht dieser Marathon startet, ich werde zum Orthopäden geschickt, ich kriege Schmerzmittel, dann gehe ich wieder zum Orthopäden und so weiter. Also so jetzt rein von meinem Gefühl her, ich wäre jetzt auch so eine Kandidatin, dass ich das auch erstmal versuche, mich runterzufahren, ne? Sozusagen, okay, vielleicht habe ich ja wirklich nur was Schlechtes gegessen, weil wenn ich Kieferschmerzen haben kann, mir kann aber auch übel sein, ich kann aber auch das haben oder das haben, kann ja auch passieren, dass dann irgendwie alle anfangen, okay, jetzt habe ich einen Herzinfarkt. Bei jeder Kleinigkeit. So, was würdest du sagen, wie kann man da eine gute Balance finden?
Man muss sich das Gesamtbild angucken. Ich finde ganz viel, also ich finde, jeder Mensch kennt seinen Körper am besten. Und wenn du bemerkst, okay, ich habe gerade Übelkeit, Erbrechen und das ist so ungewöhnlich, mir war schon mal schlecht, ich weiß, wie es ist, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung habe oder wenn ich irgendwas anderes habe. Man hat ja, also es ist nicht immer so, kann sein, dass man nur isoliert Übelkeit, Erbrechen hat. Meistens hat man ja noch andere Sachen, zum Beispiel die Nackenschmerzen oder so. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo man hellhörig werden sollte. Und man hat auch ein komisches Gefühl und darauf sollte man vertrauen. Und das ist zum Beispiel auch super wichtig, was ich immer wieder sage, hört auf euch und lasst euch die Beschwerden nicht reflexartig absprechen. So neigen ja auch Menschen. Zum Beispiel hatte ich früher als Teenagerin super starke Regelschmerzen. Und als ich das meiner Freundin erzählt habe, war also jetzt Aspekt Gesellschaft, jetzt nicht mehr Mediziner, ja, glaube ich dir nicht, ich habe das noch nie erlebt. So. Und das ist so, das hat in dem Moment bei mir folgende Reaktion ausgelöst. Okay, ich habe mich selbst hinterfragt und gedacht, okay, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Aber nein, das ist ja nicht eingebildet, das ist tatsächlich passiert. Und das sollte man ernst nehmen. Und wenn man das ernst nimmt, dann wird auch dein Gegenüber das ernst nehmen. Weißt du, wenn ich sage, ich habe Übelkeit, Erbrechen und Nackenschmerzen und ich weiß nicht, vielleicht ist das ja was Harmloses, kann das auch beim Gegenüber sein, okay, du glaubst, das ist was Harmloses, wir glauben ja, was Patientinnen und so weiter sagen, dann neigt man auch dazu, das eher klein zu reden, weißt du? Und deshalb muss man da standhaft bleiben und sagen, okay, irgendwas ist komisch, ich möchte das gerne untersucht haben.
Hm. Hast du denn so konkrete Tipps, wie man das machen kann? Also wie kann ich als Frau jetzt konkret, symptomorientiert kommunizieren?
Das Erste ist, dass man sich alles aufschreibt. Ne? Das ist super wichtig, weil man, wenn die andere Person gegenüber dir sagt, nee, das ist normal oder nee, das ist nicht so, dass du dann dich selbst hinterfragst. Und das musst du möglichst vermeiden. Und super wichtig ist auch, dass man nicht einfach sagt, ich habe irgendwie Schmerzen, weil es zu ungenau ist. Dass ich verstehe das, dass man unter Zeitdruck ist und dann vielleicht noch mich sammeln muss. Aber in der Theorie ist es ja so, man hat 15 Minuten, in der Praxis ist es tatsächlich 5 Minuten und da muss man tatsächlich vorbereitet reingehen in dieses System, weil ich weiß, ich selber kann dieses System nicht verändern, ich sehe es und wir müssen damit jetzt arbeiten, bis sich das komplett verändert. Und da ist es super wichtig, dass man sich aufschreibt, seit wann hat man die Beschwerden, wie oft sind die, wie stark sind die, was macht es mit eurem Alltag? Das ist super wichtig, weil alle Schmerzen oder Beschwerden, die dich ans Bett fesseln und du deinen normalen Alltag nicht bewältigen kannst, ist nicht normal. Ne? Sobald du sagst, ich muss ins Bett, dann ist das nicht normal. Und wenn du Termine absagen musst, kannst du arbeiten, kannst du schlafen, essen, musst du Schmerzmittel nehmen und dann kannst du es erst aushalten. Das ist sowas, oder hat sich was verändert. Ne? Schmerz zum Beispiel bei Blinddarm kann sich ja überall im Körper, im Bauch sozusagen bewegen. Das ist auch eine wichtige Information. Wenn man das so alles sammelt und dann aufschreibt, dann geht man sozusagen besser rein in diese 5 Minuten. Leider 5 Minuten Untersuchung. Und super wichtig ist auch zu sagen, das ist neu für mich, weil, oder das ist anders als sonst, weil damit kann man halt nochmal, dann wissen Ärztinnen auch, okay, das ist jetzt was Neues, das war vorher nicht so. Und das nimmt man dann auch viel ernster. Und ja. Genau, das sind so ein paar Tipps, die ich hier berücksichtigen würde.
Was kann ich denn aber tun, wenn ich dann trotzdem mit einer Krankschreibung und einem Rezept irgendwie für ein Schmerzmittel abgefertigt werde? Was mache ich dann?
Die erste Frage, also tatsächlich ist es in der Medizin so, dass man davon ausgeht, dass der Körper dass das von alleine weggeht. Der Körper ist so, wir vertrauen dem Körper so, dass wir davon ausgehen, dass er das alleine regelt. So, und deshalb sagen die meisten bei der ersten Untersuchung, okay, geben Sie sich erstmal Ruhe, versuchen Sie Stress zu reduzieren. Ich weiß, das triggert viele. Stressreduktion, das wusste ich schon vorher, ich weiß, aber die meisten setzen es nicht um. Die wissen nicht, was ihr Stress reduziert. Ich könnte jetzt sagen, also bei mir hilft, Horrorfilme zu gucken und Horrorspiele zu spielen. Wenn ich das jetzt sagen würde, wird es bei dir wahrscheinlich mehr Herzrasen auslösen. Das kann man ja nicht sagen. Also ein Arzt kann nicht sagen, okay, ja, mir hilft, schwimmen zu gehen. Bei dem anderen Gegenüber ist es ja tatsächlich nicht so. Deshalb ist es eine Lebensaufgabe, rauszufinden, was deinen Stress reduziert. So, aber beim zweiten Termin, deshalb, ich würde immer, also ich beim ersten Termin kann es sein, dass sie dann so handeln, das ist okay. Aber wenn es einem sehr schlecht geht und nicht besser wird, dann würde ich sofort nochmal hingehen. Weil das ist dann nochmal ein Indiz für die Ärztinnen, okay, anscheinend ist es doch nichts, was von alleine weggehen kann. Aber dann gibt es natürlich noch Ärztinnen, die es generell dann nicht ernst nehmen. Ne, ist mir auch passiert mit Regelschmerzen, dann würde ich einfach eine Zweitmeinung holen. Weil es gibt sehr gute Ärztinnen und Ärzte, die weiterhelfen können. Natürlich gibt es auch, letztens hat mir ein Professor noch gesagt, ja, heutzutage wollen Frauen ja nur Endometriose diagnostiziert bekommen. Wenn man sowas hört, dann sollte man einfach den Behandler oder Behandlerin wechseln. Weil da kann man nicht argumentieren, das tut mir leid.
Das ist absurd. Also wer will denn irgendwie irgendwas diagnostiziert bekommen?
Ich war mundtot. Ich dachte mir nur so, okay. Also das bringt auch nichts zu diskutieren, ne? Weil dann er ist ein Professor und ist eine andere Stellung. Und ja, da habe ich auch nichts gesagt, weil ich einfach nur baff.
Aber was würdest du denn sagen? Wo stehen wir denn gerade, was den Gender Health Gap angeht?
Also ich weiß jetzt nicht seit wann, aber seit kurzem ist ja in Europa vorgeschrieben, dass Frauen mit einbezogen werden müssen in Studien.
Mhm. Ist das so? Eine richtige Regelung? Okay.
Ja, ja. Aber halt nicht wie viel Prozent. Ich glaube, die letzten Studien sind immer noch 30-70%. 30% Frauen, 70% Männer. Das Problem ist nicht, niemand will 50-50. Also es interessiert keinen, ob es 50-50 ist. Es soll einfach eine Größe sein, wo man die statistisch belegen kann, dass das geschlechtsspezifische Unterschiede rauskommen. Weißt du, wenn das jetzt 40-60 ist, ist auch fein.
Das sollte repräsentativ sein einfach.
Genau, und darauf achten jetzt welche. Und das nächste ist halt durch Social Media tatsächlich, weil Frauen sich mehr äußern, über ihre Probleme reden. Ich rede nicht von Medizinerinnen, ich rede von ganz normalen Menschen, die zum Beispiel Endometriose haben. Die haben jetzt eine Plattform und können darüber reden. Früher war das Problem doch, dass, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber historisch gesehen wurden Frauen immer von ihren Männern geleitet zum Arzttermin, weil Frauen als hysterisch angesehen wurden und Männer als rational. Und so hat dann der Ehemann für die Frau gesprochen und hat dann vielleicht reflexartig ihre Beschwerden kleingeredet, weil er vielleicht nicht wollte, dass sie nicht ernst genommen wird, oder er hat sie selber nicht ernst genommen. Und dann kam die Information gar nicht an beim Arzt. Und ich habe dir ja schon ein Beispiel genannt von meiner Freundin. Eine Frau hat meine Beschwerden kleingeredet. Wie ist es dann bei Männern, die es überhaupt nicht nachempfinden können?
Ja.
Und das hat natürlich dazu geführt, dass bei den Ärztinnen, die waren ja überwiegend ausschließlich männlich, dass sie überhaupt keine Informationen darüber hatten, dass Frauen in der Hinsicht gelitten haben. Zum Beispiel habe ich auch mit älteren Frauen geredet, die Endometriose hatten, jetzt ihre Wechseljahre, und die haben zum Beispiel gesagt, dass sie nie darüber geredet haben, weil es sich nicht gehört hat. Und jetzt durch Social Media, weil wir auch viel mehr sensibilisiert sind, reden wir darüber. Und das ist super wichtig, weil das hat Auswirkungen. Zum Beispiel haben Frauen in Amerika sich bei der Spirale, beim Einsetzen der Spirale gefilmt, also ihre Reaktion, und das hochgeladen auf TikTok. Und das hatte Anklang bekommen auf der amerikanischen Guidelines, also wo Leitlinien für Ärztinnen geschrieben werden. Und da steht halt tatsächlich drauf, wir müssen bei der Spirale, man hat ja früher mal gesagt, bei der Spirale, ach, das tut nicht weh, ne? Das ist, geht ganz fix und macht keine Schmerzen und so. Das ist tatsächlich auch bei vielen Lehrbüchern so drin. Aber es gibt einfach trotzdem, also jeder Mensch ist ja individuell, es gibt Frauen, die haben richtig starke Schmerzen und leiden darunter und hätten gerne Schmerzmittel bekommen und haben die halt nicht bekommen oder nicht in dem Ausmaß, wie sie es wollten. Und dadurch, dass diese Frauen darüber geredet haben, wurde es dann in den Leitlinien ergänzt und gesagt, ja, man muss über Schmerzmedikamente und so weiter reden. Deutschland hat ein Jahr davor einen Satz eingebracht, man kann über Schmerzmedikamente reden, aber es ist immer ein Anfang. Und deshalb finde ich super wichtig, dass man darüber redet, über seine Erfahrung. Und dadurch bricht man auch Tabus.
Mhm. Hast du irgendeinen Tipp oder eine Anlaufstelle für uns Frauen, wo wir tatsächlich valide Informationen zu gewissen Behandlungsmethoden oder sowas finden? Oder sind wir da immer noch der Gefahr so ausgesetzt, dass wenn wir jetzt zu einem Arzt, Ärztin, weiß ich nicht, über Dr. Lib machen wir uns einen Termin, so wir nicht wissen, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass man diese Termine immer so, wie gesagt, da mehr bekommt, ne? Also man ist ja manchmal auch glücklich, wenn man überhaupt einen Termin kriegt, ja, beim Spezialisten, der Spezialistin. Also sind wir immer noch dieser Gefahr ausgesetzt, dass wir theoretisch damit konfrontiert werden, dass jemand von einem 75 Kilo schweren Mann ausgeht, der halt im Lehrbuch steht? Oder würdest du sagen, es gibt schon gute Anlaufstellen oder auf das und das kann man achten, um eine genderspezifischere Behandlung zu bekommen?
Es ist tatsächlich von Behandler zu Behandler unterschiedlich. Wenn man sich auf etwas spezialisiert hat, dann hat man ja auch eigene Daten und kann damit dann viel besser arbeiten. Zum Beispiel eine Anästhesistin, die sich auf Schmerzmedikamente und so weiter spezialisiert hat, die arbeitet natürlich viel besser als jemand, der in der Fachrichtung ist, zum Beispiel in der Neurochirurgie, der gar nicht so, also der hat natürlich mit Schmerzen und so weiter zu tun, aber nicht nur darauf fokussiert ist. Und deshalb leiten ja auch ganz viele Fachabteilungen in die andere Fachabteilung weiter. Und das macht ja auch alles Sinn. Das Problem ist, wir haben immer noch nicht genug Daten. Ich habe ja schon gesagt, dass man jetzt versucht, Frauen mehr reinzubringen, aber es ist noch nicht so weit. Wir haben Fachstudien und so weiter. Und deshalb ist es jetzt tatsächlich vom Behandler und Behandlerin abhängig, welche Daten die selber haben, welche Erfahrungen die selber gemacht haben und was die empfehlen können. Aber zum Beispiel auch Blutwerte. Wusstest du, dass Blutwerte an Männern orientiert sind von 18 bis 60 Jahren und nur zwei auf Frauen abgestimmt sind? Und jetzt sage ich 18 bis 60 Jahren, das waren gesunde Männer, ne? Ein 18-Jähriger und diese Referenzwerte, die einmal am Rand stehen, wenn wir Blut abgenommen werden, das sind diese Werte. Und das Problem ist hierbei, dass man ja gesunde Menschen genommen hat, gesunde Männer. Und der Wert kann bei einem 18-Jährigen nicht gleich sein wie bei einem 60-Jährigen. Erstens, der Wert kann bei einem 18-jährigen gesunden Menschen nicht gleich sein wie bei einem 18-jährigen kranken Menschen. Und natürlich bei Frauen nicht. Und es waren halt weiße Männer. Das heißt, Männer mit Migrationshintergrund, zum Beispiel asiatisch, schwarz, kann dazu führen, dass das auch nicht unbedingt aussagekräftig ist. Es ist immer so eine Sache. Und deshalb gucken sich Ärztinnen ja auch immer nicht nur die Blutwerte an, sondern das Gesamtbild und eigene Erfahrung. Und das ist halt das Problem. Wir können jetzt nur mit, momentan arbeiten wir natürlich mit viel Studien und so weiter, aber es gibt halt kaum genug Studien für viele Sachen. Und ich hoffe, das ändert sich, aber es wird wahrscheinlich ein paar Jahrhunderte dauern.
Ja. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, einen Themenblock, den ich auch super gerne noch ansprechen möchte, ist eben tatsächlich ja auch noch, wenn noch dazu kommt, dass man nicht nur Frau ist, sondern wenn zum Geschlecht vielleicht auch noch Faktoren wie Herkunft oder Hautfarbe oder andere, ne, DNA-spezifische Faktoren einfach durch People of Color oder anderen Migrationshintergründen. Was passiert dann mit der Behandlungsqualität?
Ja, es kann dazu führen, dass Diagnosen einfach später gestellt werden oder falsch gestellt werden oder als weniger dringend wirken. Und das sieht man ja vor allem bei Hauterkrankungen, die zeigen sich anders. Ekzeme, Hautinfektion, allergische Reaktion, aber auch Zeichen wie Sauerstoffmangel oder Durchblutungsprobleme können übersehen werden oder unterschätzt werden. Und dann kann es schnell heißen, das sieht nicht typisch aus, aber vielleicht sieht es nur nicht typisch aus für die Bilder, mit denen wir ausgebildet wurden. Und das kann katastrophal für unser Gegenüber sein. Und man heutzutage, also es wird immer mehr klar, dass man mehr Hauttöne in zum Beispiel in dermatologischen Lehrmaterialien einbringen muss. Man hat zum Beispiel auch Analysen gemacht mit dermatologischen Lehrbüchern und da gab es halt einen kleinen Anteil an Bildern von dunkler Haut. Und wir auch, also ich habe ja vor 3-4 Jahren zu Ende studiert, da waren fast ausschließlich weiße Haut drauf. Und wenn, natürlich ist es ja auch so, dass wir nicht alle Fächer, ne, gleichmaßen lernen. Das meiste lernt man dann tatsächlich als Facharzt, spezifischer auf die Probleme. Und selbst diese Bücher, da sind dunkle Haut unterrepräsentiert. Und das kann halt dazu führen, dass man bestimmte Krankheiten nicht erkennt. Und das kann lebensbedrohlich werden für die Patientinnen.
Warum ist es denn eigentlich so, dass wir oder als Medizinstudentin, Student Hautkrankheiten fast nur auf weißer Haut lernen? So, ich meine, eigentlich sind sie ja die Minderheit in diesem auf diesem Planeten.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben ja Bücher in Deutschland, wenn du in Deutschland studierst, dann sind es natürlich Bücher für die deutsche Bevölkerung und da ist die Mehrheit die helle Haut. So, aber wenn wir welttechnisch gucken, natürlich, hast du recht. Aber das Problem ist auch, man hat wenig Zeit, um vieles zu lernen im Studium. Man quetscht bestimmte Fachbereiche ganz kurz rein. Und dann auch noch verschiedene Nationalitäten reinzubringen, ich glaube, das würden die zeittechnisch nicht schaffen. Ich glaube, da müsste man das Studium verlängern. Aber trotzdem, finde ich, hätte man vielleicht paar, so ein Zusatzseminar oder mehrere Seminare einbringen sollen, um aufzuweisen, ja, es gibt diese Unterschiede, das kann zu Fehlern führen, das kann dazu führen, dass man Krankheiten nicht erkennt, damit man sich mehr damit auseinandersetzt, wenn man in einem Bereich zum Beispiel arbeitet, wo man überrepräsentiert, zum Beispiel Patientinnen mit Migrationshintergrund haben, ne, damit man noch mehr sich damit befasst. Aber das größte Problem ist wirklich Zeit, auch in der Ausbildung, aber auch in der Praxis, wenn man dann arbeitet.
Würdest du denn sagen, so, ich meine, wir sind ja jetzt beides Frauen irgendwie mit Migrationshintergrund, würde ich sagen, oder People of Color, wenn ich das so sagen darf, ist es ja so. Und ich habe jetzt gerade einfach überlegt, ist es denn so, dass man dann vielleicht auch im Alltag oder in der Praxis vielleicht auch jemanden sucht, der einen ähnlichen Background hat, einfach weil man auch denkt, gut, die oder der kann mich dann auf anderen Ebenen auch einfach besser verstehen. Oder oftmals ist es ja trotzdem so, dass man auch von eigenen Erfahrungen ausgeht, ne, auch als Expertin oder als Experte. Würdest du sagen, ist das sinnvoll oder gibt es auch gute Methoden, wie Ärztinnen und Ärzte vielleicht auch ihre eigenen unbewussten Vorurteile erkennen können?
Also es gibt ja einige, die beschäftigen sich damit. Es gibt einige Ärztinnen, die sich damit beschäftigen. Die sind in der Dermatologie und beschäftigen sich mit Krankheiten, die auch POCs betreffen. Ich kenne eine, die macht auch Social Media, dann sucht man die natürlich automatisch auf. Aber ich glaube auch generell, wenn ich einen Arzt aufsuche in meinem Hautton, sag ich mal, oder mit meinem Migrationshintergrund, er hat ja auch andere Erfahrungswerte. Ne? Und das passiert natürlich automatisch irgendwie. Das ist mir auch häufiger aufgefallen. Es gab einen türkischen Hausarzt, der hatte dann halt überwiegend türkische Patienten. Und das ist auch verständlich, weil manchmal ist ja auch die Sprachbarriere da. Und er hat dann natürlich auch so einen Erfahrungswert mit diesen Menschen und kann vielleicht auch Sachen erkennen, die jemand, der zum Beispiel nur deutsche Patientinnen behandelt. Also es macht schon Sinn, aber man kann es nicht daran festnageln. Es ist auch natürlich davon abhängig, worauf sie sich jeweils spezialisieren, ob sie sich dahin weiterbilden. Zu diesem dermatologischen Aspekt mit den zu wenig dunkle Hauttöne, dass sie da zu wenig dunkle Hauttöne in den Lehrbüchern haben. Es gibt jetzt tatsächlich eine Plattform, wo man Bilder schicken kann, damit möglichst viele Ärztinnen da reinschauen können, ne, und dann sich informieren können. Und dann können die, das ist ja meistens Blickdiagnostik. Dann können die sehen, wie es aussieht auf unterschiedlichen Hauttönen. Und das ist zum Beispiel ein Fortschritt, finde ich, ein gewaltiger Fortschritt im Vergleich zu ein paar Jahren vorher.
Ja, ich glaube, was ich auch so raushöre, ist ja letztlich, ne, der beste Weg ist es da, natürlich irgendwie die Fehler aufzuzeigen und auch die Problematiken und die Lücken, ne, auf der anderen Seite da aber trotzdem auch offen zu bleiben, in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, es ist, wie du sagst, benötigt eben auch uns als Frau oder auch als POC-Person einfach auch darüber zu sprechen, ne, und es bekannt zu machen und halt selbstbewusst auch Ärztinnen, Ärzte damit zu konfrontieren. Also vielleicht ist es dann auch die Frage, die man stellen sollte in dem Moment, ne? Kann es vielleicht sein, dass das aber auf meiner Haut oder von meiner Herkunft her irgendwie anders sein kann, ne? Also vielleicht ist es dann auch der Moment, wo man diesen Denkanstoß dann geben muss oder sollte. Ich kann mal eine persönliche Erfahrung erzählen. Ich habe zum Beispiel während der Schwangerschaft meinem Sohn, da gibt es ja auch so Messwerte, ne, von diesen Feindiagnostiken und so. Und dann gab es halt so einen Messwert, der irgendwie so leicht über dem Durchschnitt ist. Und natürlich irgendwie, ich glaube, jede Mama, die irgendwie ein ungeborenes Baby im Bauch trägt, weiß genau, was es dann plötzlich für ein Gefühl auslöst, dass man natürlich irgendwie Angst hat, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht oder so, ne? Und das war zum Beispiel total auch hilfreich, weil meine Mama, ne, die ist ja auch als schwarz und sie sagt halt auch ganz ehrlich, das sind ja aber auch Werte, dieser Durchschnittswert ist nach einem europäischen oder sagen wir mal nach einem, ja, mitteleuropäischem Kind bemessen und du hast halt nichts mitteleuropäisches in deinen Genen. Deswegen, genau, sich da halt selber auch, also mit diesem Bewusstsein auch vielleicht wieder zu entspannen, ne? Zu sagen, ja, ganz ehrlich, es kann ja aber auch sein, dass in anderen oder von anderen Herkünften, anderen DNA-Mischungen etc. pp. Dann ja aber auch wieder andere Durchschnittswerte eigentlich gelten, ne? Und es macht natürlich eine Riesenlücke auf, weil du dich dann fragst, ja gut, super, dann also kann ich mir den ganzen Quatsch auch sparen, weil im Endeffekt sagt es eh nichts aus, aber...
Ja, aber da sag ich, musst du trotzdem auf deinen Körper hören. Wenn du denkst, da stimmt was nicht, dann stimmt wirklich was nicht. Weißt du? Und da finde ich, das wollte ich eigentlich verdeutlichen, diese Messwerte sind alle schön und gut, man guckt sich trotzdem das Gesamtbild an. Wenn du die Symptome hast, muss man trotzdem danach gehen. Weißt du, diese Messwerte unterstützen ja nur, was du sagst. Ja. Wenn sie es nicht tun, dann ist es halt so. Ne, wenn man im Hinterkopf hat, daran sind die eigentlich orientiert, dann nimmt man die jetzt auch nicht für, okay, das ist ausschlaggebend.
Ja.
Ne? Ja, und das total. Ist halt super wichtig, ja, dass man das im Hinterkopf hat.
Ich muss auch sagen, also ich wollte nur erzählen, die Geschichte hatte, aber muss ich sagen, auch positives Feedback so, weil die Expertin war da super klar aufgeklärt und hat auch gesagt, das ist jetzt ein Faktor, wir messen jetzt noch andere Sachen, wir gucken nochmal, genau. Und hab mich nochmal woanders hingeschickt auch, nochmal eine Spezialuntersuchung, nochmal zu einer anderen Ärztin, dann noch eine zweite Meinung und so weiter und dann war alles fein. So im Endeffekt hat man das dann irgendwann ausgeschlossen, sehr gut.
Ja, das finde ich schön, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast, weil bei mir war das nämlich auch so, dass wenn sich die Mama so unsicher fühlt, also ich war tatsächlich bei sehr guten Ärztinnen, die mich auch ernst genommen haben und auch gesagt haben, okay, wenn du das Gefühl hast, dann stimmt wirklich was nicht. Ne? Und das ist super wichtig, dass das, dann wurde das halt öfters abgeklärt. Vielleicht ist man auch vorsichtiger, weil das eine Schwangere ist. Ne? Kann ja auch sein. Mhm.
Klar.
Aber das wünsche ich mir halt für alle. Ne? Man muss jetzt nicht nur schwanger sein, um ernst genommen zu werden. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist auch, dass wir Medizinern erlauben müssen, dass sie etwas nicht wissen. Weil ich finde, ganz viele Patientinnen haben so hohe Erwartungen oder wenn ich sage, ich komme vom Fach, dann fangen alle an, mich alle Fragen zu stellen, von Knieproblem bis was weiß ich. Und man kann halt nicht alles wissen. Es ist einfach so. Und ich glaube, viele gehen davon aus, dass wenn jemand Arzt oder Jurist ist, dass er alles weiß. Die sind ja alle spezialisiert auf bestimmte Richtungen. Und wenn die eine Sache nicht wissen, dann neigen die dazu, die Kompetenz allgemein abzusprechen. Und das ist fatal. Deshalb neigen auch sehr viele Ärztinnen, absolute Aussagen zu machen. Und ich finde, wenn man erlaubt, denen etwas nicht zu wissen oder dass sie sagen, okay, ich leite sie weiter, dann nimmt man Druck von beiden Seiten raus. Ne? Und dann werden beide besser verstanden. Und ein Kritikpunkt aber an die Ärztinnen finde ich auch, wenn in der heutigen Gesellschaft informieren wir uns ja mehr. Ne? Alle Menschen sind mehr informiert als vor mehreren Jahren, einfach durch Social Media unter anderem. Und dass man reflexartig die Augen verdreht, wenn jemand sagt, ich habe das gegoogelt oder bei TikTok mitbekommen, das finde ich auch fatal, weil das führt ja nur dazu, dass der Gegenüber sich nicht ernst genommen fühlt. Und ich finde, Ärztinnen sollten in der Situation nicht sagen, ja, hören Sie auf zu googeln, weil das ist überhaupt keine Lösung. Weil wenn Frauen nicht wissen, dass der Herzinfarkt sich anders äußern kann, dann wissen die auch nicht, wann sie gehen müssen. Ein Beispiel. In dem Moment müssen sie das besser einordnen. Die Informationen, die die Patientinnen bekommen, sollen damit zu ihren Ärztinnen und die sollen es besser einordnen, indem sie sagen, die kennen ja die Patientin am besten. Nee, für sie trifft das nicht zu, weil das so und so ist. Das ist die beste Lösung für beide.
Würdest du sagen, das ist auch so der größte Hebel, den wir aktuell haben für Veränderungen oder siehst du noch andere Instanzen, ne, so Gesellschaft, klar, aber Politik, Regulierungen etc.
Also
noch andere Hebel.
Forschung haben wir ja schon gesagt, ne, dass nicht nur Frauen in Studien mitlaufen sollen, sondern auch nach Geschlechtern ausgewertet werden müssen. Es bringt ja auch am Ende nichts, wenn man sagt, ja, wir hatten ja Frauen dabei und wenn man alle Ergebnisse in einen Topf wirft. Wir brauchen einfach klare Daten, wie Medikamente wirken, welche Nebenwirkungen auftreten und wie Schmerzen zum Beispiel verarbeitet werden, wie Herzinfarkt aussehen. Das wissen wir zwar, aber dazu brauchen wir ja noch mehr Forschung. Du hast ja selber gesagt, das ist so unspezifisch. Ich kann damit noch nichts anfangen. Das heißt, wir brauchen mehr Daten. Und natürlich auch, wie sich der Zyklus auf Gesundheit auswirkt. Weil ich finde, Zyklus ist schon ein großer Aspekt in unserem Leben. Und das Zweite ist natürlich die Ausbildung. Ich habe ja gerade gesagt, Medizinstudierende lernen halt ganz vieles auch unter anderem komprimiert, weil es der Zeitfaktor einfach fehlt in den 6 Jahren. 6 Jahre ist verdammt viel. Aber selbst dann brauchen wir ja nochmal die 6 Jahre Facharztzeit, einfach damit wir besser ausgebildet sind. Aber ich finde, im Medizinstudium hätte man schon näher über den weiblichen Körper reden sollen. Und nicht als, man hat damals, glaube ich, noch gesagt, dass Herzinfarkt sich atypisch bei Frauen zeigt. Das finde ich schon schwierig, das zu sagen. Und dann ist für mich auch wichtig, dass man nicht nur Frauengesundheit in der Gynäkologie behandelt, weil es gibt Krankheiten wie zum Beispiel PCOS, was man jetzt heutzutage PMOS nennt. Das zeigt sich ja bei Zyklusproblemen, aber auch bei Haarausfall, bei Akne, bei Gewichtszunahme und.
Das ist dieser Überschuss von Testosteron, oder?
Ja, unter anderem, genau.
Ja,
genau.
Okay.
Das, man weiß nicht, warum man das hat. Gibt es eine genetische Veranlagung? Können übrigens auch Männer haben die genetische Veranlagung, die haben dann eine Glatze, haben erhöhtes Insulinresistenz und damit erhöhtes Risiko für Diabetes und können das weiter vererben an weiblich oder männlich oder anderen Geschlechter. Und das ist so eine Sache, das schränkt ja das Gesamtbild ein. Ne? Und ich finde, wenn man über Allgemeinmedizin redet, dann redet man halt über den männlichen Körper. Und die Frauenmedizin ist so ein kleiner Bereich. Das muss halt viel größer mitgedacht werden. Und man muss Frauen auch, ich weiß, es ist ethisch schwierig, schwangere Frauen in Studien einzubeziehen. Ich hoffe, man kann es irgendwie mit KI umgehen. Ich weiß es noch nicht wie. Vielleicht kann uns KI da helfen. Letztens hatte ich auch ein Interview einer Radiomoderatorin, die meinte, kann man als Frau denn die KI benutzen und bessere Ergebnisse bekommen als beim Arzt? Und dann meinte ich zu ihr, ja, wir haben aber nur Daten zu männlichen, wir müssen nur forschen und dann kann die KI helfen.
Ja.
Das ist mir dann diese Frage, weil fand ich super interessant, weil ganz viele benutzen ja die KI, um Diagnosen weiterzustellen.
Aber wenn man versteht, wie KI funktioniert, dann weiß man ja auch, wie man leidet, dass sie auch mit Biases gefüttert wird, ne?
So ja, genau.
Im Endeffekt, ja.
Und es wissen einfach viel zu wenige davon. Die denken einfach, okay, hey, das hat mein Arzt nicht erkannt, meine KI schon, ja, aber sie hat eigentlich nicht mehr Informationen als wir in der Medizin. Die hat die gleichen Informationen. Und das heißt, es muss grundlegend sich ändern. Und drittens ist natürlich auch die Versorgung. Ne? Wir brauchen mehr geschlechtersensible Routinen. Wie ich schon gesagt habe, 5. Vitalzeichen sollte unser Zyklus sein. Das sollte auch routinemäßig abgefragt werden. Man sollte immer im Hinterkopf haben, wenn man zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, dass man, wenn da eine Frau sitzt, Übelkeit, Erbrechen hat, dass es auch ein Herzinfarkt sein kann. Ne? Das ist diese geschlechtersensible Routine. Das muss viel mehr vermittelt werden. Und Kommunikation, was ich dir schon gesagt habe, ne, dass man dem Patienten signalisiert, ich nehme ihre Schmerzen ernst, ich höre zu und wir gehen der Sache nach. Und weil das, dieses Absprechen, das Reflexartige, was ja auch in der Gesellschaft ist, führt ja nur dazu, dass dem Menschen nicht geholfen wird. Sie holt sich erstens keine Hilfe, weil sie denkt, okay, sie relativiert es selber, weil ein anderer das relativiert hat. Und holt sich da nicht rechtzeitig Hilfe. Und wir wissen zum Beispiel bei Schmerzen, wir haben ja ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Und Schmerzen sind ja vom Nervensystem, Immunsystem und Hormonsystem abhängig. Und wenn wir die Schmerzen einfach nur durchstehen, kann es dazu führen, dass es chronisch wird und dann Körperstellen zum Beispiel wehtun, die eigentlich nicht wehtun sollten. Und das wissen viele nicht. Ne? Dass man deshalb denkt, okay, ich muss das nur durchstehen, zum Beispiel Periodenschmerzen und so weiter. Und das Wichtigste ist aber, man sollte Frauenthemen einfach nicht als Sonderthema behandeln. Ne? Es betrifft die Hälfte der Bevölkerung. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, profitieren am Ende alle. Weil das ist auch jetzt ein neuer Aspekt, Menstruationsblut. Wusstest du, dass das Stammzellen sind?
Mm-mm. Das Menstruationsblut auch. Okay.
Das Stammzellen enthält. Hochpotente. Und ich war letztens.
Ach doch, das habe ich irgendwie schon mal. Ja, doch, doch, doch. Ist mir irgendwie schon mal, so, aber auch nur als quasi so als
so
Überschrift irgendwo. Ja, genau.
Ja. Ich war letztens auf dem Female Future Festival und habe einen Vortrag gehalten, habe die Frage gestellt, wer hat das schon mal mitbekommen? Dann waren 100 Frauen, 3 haben aufgezeigt. Und da habe ich nochmal darauf hingewiesen, guck mal, wie erschreckend das ist, weil das ist revolutionär, Stammzellen. Die können sich ja, das sind ja Zellen, die können sich in andere Gewebszellen verwandeln, so wie es sich. Man versucht die bei Alzheimer, bei der Wundheilung mit einzubeziehen, also in der Forschung. Und wenn die, in der Wundheilung hat man positive Signale, bei der Alzheimer-Forschung ist man noch dran. Aber wenn man das jetzt alles so im Hinterkopf hat, ne, warum wurde das erst 2007 erforscht? Das liegt daran, dass es tabuisiert wurde.
Ja.
Und dass es jetzt immer noch keine Aufmerksamkeit hat, liegt daran, dass es immer noch ein Tabu behaftet ist und ein Schamsiegel hat, weshalb die ganzen Medien nicht genug darüber reden. Wenn wir das zum Beispiel, diese Scham wegnehmen, indem wir einfach immer mehr darüber reden, dadurch verliert die Scham ihre Wirkung, können wir es auch schaffen, dass Sachen mehr erforscht werden. Und vielleicht kann Menstruationsblut irgendwann einem Alzheimer-Mann helfen.
Mhm. Ja, voll. Ja.
Am Ende profitieren wir alle.
Also in der Theorie sollte das ja möglich sein sogar.
Ja.
Ja, krass. Ist das auch so ein Wunsch, den du hast für die Medizin der nächsten Generation? Also dass man all solche Themen einfach mitdenkt? Wo soll es hingehen?
Ja, absolut. Aber ich glaube, ich werde es nicht mal überleben.
Sag das nicht.
Aber ich hoffe nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da noch sehr konservativ unterwegs auf der ganzen Welt, leider. Und immer wenn ich denke, machen wir Fortschritte, kommen auf einmal wieder Rückschritte. Aber das ist eine andere Sache. Ich finde zum Beispiel, das, was wir jetzt ändern können, ist, weil ich weiß, man kann das System jetzt nicht ändern. Das haben Leute vor mir nicht geschafft und nach mir. Ich glaube, da müssen wir kollektiv alle das sabotieren. Das wird nicht passieren. Und deshalb muss man jetzt mit diesem System arbeiten. Und das Erste ist einfach, sich selbst ernst zu nehmen. Weil wenn man sich selbst ernst nimmt, nimmt dein Gegenüber dich ernst. Und was ernst genommen wird, wird erforscht. So. Und das Nächste ist, dass man sich informieren soll. Ne, auch wenn dein Arzt oder deine Ärztin sagt, hören Sie auf zu googeln. Nein, informiert euch. Euch steht das zu. Und mit den Informationen, im besten Fall geht ihr dann zu euren Ärztinnen und die ordnen das ein und sagen euch, ja, bei Ihnen stimmt das oder nicht. Wenn dann immer wieder kommt, hören Sie auf zu googeln, hören Sie auf zu googeln, ich würde eine zweite Meinung holen. Weil das bringt ja nichts. In der heutigen Gesellschaft kann man nicht erwarten, dass Leute sich nicht informieren. So, und das Nächste ist, dass man generell sein Gegenüber ernst nimmt, dass man sich informiert, auch egal welches Geschlecht, ob Mann oder Frau oder ein anderes Geschlecht, informiert euch über diese Themen, auch über den Frauenkörper, sag ich mal, weil anscheinend hat dieses Frauenthema ja auch Einfluss auf andere Geschlechter. Ne? Mhm. Das, was ich meinte mit PCOS, was hat eine Frauenkrankheit mit einer Glatze zu tun, ist eine Sache. Ja. Und wenn man weiß, dass man erhöhtes Insulin, dass man erhöhtes Diabetesrisiko hat, dann achtet man ja auch mehr auf die Ernährung und so weiter. Und das hilft ja einem selbst auch. Das heißt, es macht absolut Sinn, darüber zu reden. Und auch Sachen wie, dass man diese Scham, dass man sagt, oh, nee, ich hole meiner, wenn man schon klein anfängt, ich hole meiner Freundin keine Hygieneprodukte, wenn sie ihre Periode hat. Das ist schon schlimm. Das ist gravierend. Weil das ist ein Rückschritt. Und ich finde, ich war zum Beispiel geschockt, als mein Mann meinte, hey, ist doch normal. Weil ich bin kommen aus einer Gesellschaft, wo es nicht normal ist. Und für ihn war das so, nee, schäme mich nicht. Also hole ich. Und ich kenne das zum Beispiel bei meinen Brüdern, die haben sich geschämt, das zu holen.
Ja.
Und das ist vielleicht zum Beispiel ein kleiner Schritt, um dagegen zu
wirken. Sowieso finde ich, ganz ehrlich, also das ist, glaube ich, auch noch ein großes Problem dieser Themen auch ist, dass man sich als Frau darüber schon sehr offen austauscht, ne? Aber dass es schon in Partnerschaften und oder Ehen oder was auch immer, dass der Austausch zum anderen Geschlecht wenig ist. Also ich war erst jetzt kürzlich auf einer Feier, also etwas gediegeneren Feier, also keine Party, sondern Gartenfeier. Und das waren auch schon so ältere Generationen, Ehepaare, wo dann irgendwie von den Frauen selber dann so, dann ging es irgendwie um die Wechseljahre und wie sie das gerade so durchleben und so. Und dann war von den Frauen selber so dieser Spruch so, ja Schatz, das ist jetzt nichts für deine Ohren. So, und ich denke, hä? Natürlich, also es ist ja eigentlich total wichtig, dass dein Mann das weiß, wie es dir geht und was du für Symptome empfindest. Weil ich meine, der verbringt ja sehr viel Zeit mit dir und ist doch hoffentlich auch irgendwie dein Zuhause und sollte doch in der Lage sein, dich zu unterstützen und dich aufzufangen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, ne? Auch, dass irgendwie da nicht genügend kommuniziert wird, weil dann wiederum hätten wir in dem System ja auch mehr Chancen, dass wenn Männer sich für solche Themen einfach auch stark machen, dann tatsächlich auch, leider ist es noch so, schneller Dinge vielleicht in diese Richtungen geschubst werden, weil wiederum die Männer dann wieder an Stellen sitzen, wo sie es einfach entscheiden können.
Absolut. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Mann und der meinte so, wie Frauen werden vernachlässigt. Echt? Die wurden nicht ernst genommen? Wusste ich gar nicht. Und er war richtig interessiert und ich habe ihm halt alles erzählt. Und er sagt, boah, mein Gott, ich wusste das wirklich nicht. Und hat sich dann auch mein Buch geholt. Aber das ist so, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie ernst die Lage ist. Kriegen das nicht mit. Und wenn wir Frauen, dadurch, dass wir gesellschaftlich schon darauf getrimmt sind, darüber, dass wir darüber nicht reden sollen, können, dieses Siegel, das auf uns gelegt wurde, nur durchbrechen, wenn wir darüber reden. Einfach nur reden. Ja. Ich komme halt, so wie du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, meine Eltern waren zum Beispiel sehr konservativ, für die ist es richtig krass, dass ich darüber rede. Das ist Vorteil, dass sie vielleicht nicht alles verstehen. Aber für mich hat es auch geholfen, einfach darüber zu reden. Und natürlich auch, weil mein Mann kommt auch aus derselben Kultur, aber er ist halt ziemlich deutsch, was ich richtig gut finde. Er hat überhaupt keine Probleme, über diese Sachen zu reden, aber er hat auch nie eine Schwester und so. Ich glaube, da wächst man schon wieder anders auf.
Ja. Also ich bin auch sehr liberal aufgewachsen, muss ich sagen. Meine Mutter ist selber Ärztin, ja. Psychiaterin noch dazu. Also bei mir wurde über alles geredet. Es wurde alles auf den Tisch gepackt. Aber ich bin da sehr froh drum und ich kann dadurch aber auch merken, dass es echt an so vielen Stellen nicht so ist. Ne? Also das, was für mich viel so Selbstverständlichkeit war, schon in der Erziehung, ist gar keine Selbstverständlichkeit, sondern ist eigentlich Teil der Minderheit. Deswegen finde ich es richtig, richtig gut, das, was du machst, und hoffe natürlich auch, dass wir auch mit dieser Folge ein Stück weit noch weiter dazu beitragen. Also, liebe Damen, redet mehr darüber und liebe Herren, hört euch diese Folge an und teilt sie und kommuniziert darüber. Und ja, vielen, vielen Dank
Ich habe nur eine Sache.
Hau raus.
Es geht um die Auswirkungen. Es gab eine, sie hatte einen Stiefvater und er hat ihr gesagt, du setz dich nicht auf mein Sofa, wenn du deine Tage hast, setz dich auf den Boden. Das hat dazu geführt, dass sie später, als sie jetzt so alt ist wie wir, einen Freund hat und immer wenn sie ihre Tage hat, meidet sie ihn. Sie kommuniziert nichts, sie geht weg. Und eine Sache, was ein Mann gemacht hat in einer anderen Generation, darunter leidet jetzt ein anderer Mann. Der versteht sie überhaupt nicht, wenn sie ihre Tage hat. Die können nicht miteinander darüber reden. Und diese Auswirkungen versuche ich gerade. Ich fand das super absurd und auch sehr traurig, aber ein sehr anschauliches Beispiel, um zu verstehen, was das für Auswirkungen haben kann, wenn man sagt, es ist eklig, es ist schambehaftet oder sollte tabuisiert werden.
Ja, es ist erschreckend, also immer noch. Ne? Und ich meine, wir haben jetzt hier ja schon einen sehr liberalen Blick drauf in unserer Kultur. Es gibt in so vielen anderen Ländern, ist das echt noch auf einem ganz anderen Level.
Aber ja. Sie ist Österreicherin. Sie ist,
ja, also ich will das nicht ausschließen, dass es das hier nicht gibt. Ich meine, so insgesamt. Ne? Nee. Also hier gibt es genauso überall letztlich, also unabhängig davon. Ja. Ne? Aber so zumindest, also wirklich schockierend. Das war eine Patientin von dir, oder?
Nee, das war von meiner Lektoratin, die Freundin.
Ach krass. Ja, verrückt. Ist es immer noch. Hast du noch irgendwas Hoffnungsvolles so zum Schluss? Sieht das nämlich ganz schön düster aus gerade noch. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen was geschafft.
Nimmt das Leben nicht zu ernst.
Immer gut, immer
so,
gut.
So ein Pinterest-Spruch noch hinterher.
Nimmt das Leben nicht so ernst. Ja. Finde ich sehr gut. Könnt ihr euch jeden Tag nochmal reinhören, so ein bisschen.
Wie nehmt so ein euch ernst, aber das Leben nicht zu ernst.
Ja, nehmt euch ernst, aber das Leben nicht zu ernst. Sehr gut. Finde ich sehr gut.
Haben wir noch gerettet. Ne?
Ja, sehr gut. Nein, gut. Liebes Sri, vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass wir insgesamt schon so mit Gesamtblick auf die Folge ist es schon sehr hoffnungsvoll, ne? Weil man einfach darüber spricht, weil man Aufmerksamkeit für dieses Thema schafft und hoffentlich einige da zumindest anstößt, sich damit stärker zu beschäftigen und vor allem auch als MultiplikatorInnen, aber auch gerne als Multiplikatorin fungieren können.
Absolut. Ich danke dir.
Danke dir. Bis dann.
Bis dann.
Ich hoffe, ihr fandet die Folge genauso spannend wie ich und seid auch wieder dabei in 2 Wochen, denn da gehen wir eine Etage tiefer. Wir reden über unser größtes Organ, das oft nur als Hülle missverstanden wird. Es geht um unsere Haut. Und ich freue mich riesig auf eine Frau, die das System Hautarzt gerade komplett auf links dreht. Denn sie ist Ärztin, zweifache Mutter und Mitgründerin von Dermanostic, der größten digitalen Hautarztpraxis Europas. Ich freue mich sehr, sehr auf das Gespräch mit Alice Martin und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Damit ihr sonst auch keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast-Kanal mit dem Klick auf die Glocke und folgt uns bis zum Wiederhören bei Instagram, Facebook oder ihr findet uns auf vital.de. Außerdem gibt es natürlich das Vital-Printheft, das ihr durchblättern könnt und ihr könnt uns auch schreiben, einfach per E-Mail an podcastfragen@vital.de. Also, wir hören uns in 2 Wochen und ich hoffe, bis dahin lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.